zum Einstieg noch ein kleines Geschenk und Erinnerung an diesen Tag. Ich habe da ein Büchlein draußen. Solange der Vorrat reicht, dürft ihr euch so eines kostenlos mitnehmen. Der Titel ist Mission is Possible. Das ist auch der Name unserer kleinen Organisation. Und wir glauben daran, dass Mission möglich ist. Und in dem Büchlein habe ich das zusammengefasst, so ein paar Eckpunkte, die gut sind, wenn wir sie beachten. Also, es geht immer nur zu seinen Bedingungen. Habt ihr das schon mitbekommen? Wir können alles Mögliche, gute Vorsätze haben, gute Vorstellungen haben, aber es geht immer nur zu seinen Bedingungen. Und das heißt manches Mal, dass wir unsere Bedingungen niederlegen müssen, damit seine zum Durchbruch kommen. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken weitergeben, die mir gekommen sind, wie ich von Jörg gesehen habe, dass ihr so ein Basic-Ziel habt. Und da sind einige Punkte genannt, die sind ja gigantisch. Da kann ich euch nur gratulieren, dass ihr solche Ziele habt. Aber da muss ich ein paar Fragen stellen. Und zwar, das fängt es ganz am Anfang an, wir wollen gemeinsam die Basic eines Jesus-Nachfolgers lernen. Und da kommt die Frage, welchen Jesus wollt ihr denn nachfolgen? Es gibt hier, heißt es, da ist Jesus und dort ist Jesus und da nochmal Jesus. Und es gibt so viele Jesuse am Markt, dass man sich einmal fragen muss, welchen Jesus wollen wir nachfolgen? Das ist eine entscheidende Frage. Die erste Frage überhaupt. Weil nämlich, ich habe festgestellt, viele Menschen folgen einem Jesus nach, der damals in Israel mit Birkenstocklatschen herumgelatscht ist. Viele sagen, ach, ich weiß ja, das ist der Sohn vom Zimmermann. Und in dem Ort konnte er eigentlich gar nichts mehr machen. Die kannten ihn als ja, der Sohn vom Josef. Ja, der Josef, kennen wir alle, gell? Und so haben wir unsere Vorstellungen von einem Jesus. Und ich bin immer wieder drauf gekommen, also wir sind geneigt, uns zu sehr an diesen Jesus auszurichten, der damals 3,5 Jahre gedient hat. Aber dieser Jesus ist gestorben. Feiern wir jetzt demnächst mal. Und dann ist ein anderer auferstanden. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters auf dem Thron und ist ihm gegeben alle Macht und Gewalt in Himmel und auf Erden. Es ist ein anderer Jesus. Und wenn wir dem nachfolgen, dann hat es auch etwas mit dieser Autorität und mit dieser Gewalt und mit dieser mit diesem Herrschaftsanspruch zu tun. Und nur dieser Jesus kann zu dir, kleiner Herde, sagen, ich gebe dir das Reich, weil ein anderer hat kein Reich. Nur der, der auf dem Thron sitzt, hat diese Autorität, so etwas zu sagen. Und da müssen wir mit unseren Bildern einfach ein bisschen das durchstöbern. Und unsere Muster und unsere Denkkonzepte einmal so ein bisschen locker auf den Prüfstand stellen, weil einiges von dem ist absolut zu vergessen. Nämlich es gibt das Prinzip des Religiösen. Das Religiöse ist nichts Gutes. Unlängst hat mich jemand gefragt, weil ich einen Brief geantwortet habe, einer wirklich lieben Schwester, die eine sehr, sehr tiefgläubige Katholikin ist, die hat gesagt, ich habe so das Gefühl, du meinst, religiös ist was Negatives. Und dann habe ich gesagt, du hast ein richtiges Gefühl. Religiosität ist nämlich die Ersatzform für das Eigentliche. Für die, die Kaffee trinken, der Kaffee von der Bohne ist einfach anders als wie der von dem Instant Coffee. So ungefähr kann man das unterscheiden. Ein Imitat, eine Ersatzform. Wir tun so, als ob, aber es fehlt die Kraft. Und deswegen sagt Paulus jetzt zu uns, zu den Nachfolgern, wir kennen uns nicht mehr nach dem Fleisch, so wie wir auch Christus jetzt nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Und Paulus hatte den Vorzug gehabt, dass er Christus ja tatsächlich nicht nach dem Fleisch kannte. Während die anderen Aposteln alle mit ihm unterwegs waren und eigentlich viele, viele Missverständnisse erlebt haben, weil sie eben gedacht haben, da kommt ein politischer Führer, der irgendwo diese Situation, die gegebene Situation verändern wird. Und eben dieser Paulus konnte sagen, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Und es ist auch wichtig, dass wir ihn jetzt nicht so kennen wie damals, wo er im Fleisch war. Oder eben an dem Punkt hängen bleiben. Sondern dass wir ihn wirklich kennen, wie er jetzt ist. Und das ist, wo der Paulus da betet im ersten Epheser Kapitel, der Vater gebe euch den Geist der Offenbarung und Erkenntnis, damit ihr erkennt, wer er ist. Wenn es um Offenbarung geht, geht es nicht darum, dass wir mehr Bibelwissen haben, dass wir mehr Verse auswendig lernen, dass wir mehr Theologie drauf haben, sondern dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Das ist der Schlüssel, wenn es um Erkenntnis geht. Denn nur wenn wir ihn erkennen, dann können wir ihn wiedergeben, widerspiegeln. Und das ist die Herausforderung, wenn wir Jesus Nachfolger sein wollen. Dass wir ihn widerspiegeln, wie er jetzt ist. Und das ändert unser Selbstbewusstsein in Christus, wenn wir wissen, wie er jetzt ist. Wenn wir tatsächlich überführt sind von der Wahrheit, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wenn es heißt, dass der, der in uns ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Wenn wir das nur als einen Slogan haben, als ein Kopfwissen, dann werden wir im Angesicht des Schreckens trotzdem die Hosen voll haben. Nur wenn wir überführt sind vom Heiligen Geist, dass wir wissen, dass das in unsere fleischernen Tafel geschrieben ist, dann werden wir dem auch tatsächlich was entgegenzusetzen haben, weil der Christus dann tatsächlich in uns ist. Und es ist nicht dieses Jesulein. Ich habe gerade jetzt die Tage wieder mal gedacht, das Bild, wenn man in manchen Gebieten unterwegs ist, wie Jesus dargestellt wird, immer als Baby in den Händen einer Frau. Stellt euch mal vor, nehmen wir jetzt Obama oder sonst irgendjemanden, wenn man von dem in den Medien was liest, zeigt man ihn, wie er als 5 Monate altes Baby in den Armen seiner Mutter ist. Ist das nicht crazy? Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht dumm? Und wir können doch Christus nicht so darstellen. Nicht einmal nur am Kreuz können wir ihn darstellen, sondern wir müssen das machen, was eigentlich so in den ersten Jahrhunderten, in der Zeit, wo die Kunst den Pantokrator dargestellt hat, den Herrscher, den Herrn, den König. Das ist die Darstellung von dem, was Jesus Christus jetzt ist. In der Kirchengeschichte interessant, wie da verschiedene Strömungen ihn sozusagen entthront haben. Und es ist wichtig, dass wir ihn in unserem persönlichen Glaubensleben nicht entthronen, sondern umso mehr ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und dazu ist uns der Geist gegeben, damit wir das tun können. Und alle anderen Erkenntnisse sind dem untergeordnet. Und wenn wir das ein bisschen anfangen zu verstehen, und das wünsche ich mir, dass der Heilige Geist den Raum kriegt, dass er das in uns entfalten darf, weil es ist einfach sein Herzenswunsch. Er möchte uns Christus, den König, zeigen. Und er möchte haben, dass wir tatsächlich diese Königsherrschaft repräsentieren. Wenn wir sprechen, dein Reich komme, dann müssen wir den König kennen. Weil es geht um sein Reich. Dein Wille geschehe, hängt damit zusammen, dass ich zuerst sage, Herr, ich möchte bereit sein, deinen Willen zu tun. Und dann, wenn wir da ein bisschen in die Richtung kommen und es erlauben, dass unser Denken verändert wird, ihr kennt ja das, dass wir verändert werden durch das Erneuern unseres Denkens. Römer 12, 2. Das ist in diesem Konflikt der zwei Reiche. Wir leben tatsächlich in dem Konflikt. Leute, wir sind in dieser Welt. Und in dieser Welt herrscht der Fürst dieser Welt. Da hat sich bis jetzt in der Praxis nichts geändert, obwohl die Rechtsgrundlage schon geregelt ist. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt und ihn triumphal besiegt. Nur, es heißt, er hat ihn unter die Füße gegeben, aber es erscheint noch nicht so, als ob er unter den Füßen wäre. Und in dem Spannungsfeld braucht es diejenigen, die über das, was man sieht, hinaus glauben, was rechtsmäßig gegeben ist. Weil diejenigen sind es, die diese rechtsgültige Wahrheit zur Exekution bringen. Wenn wir sagen, dein Reich komme, heißt es, das ist ein Platz, ein Ort, wo Jesus Christus herrschen kann. Und das kleinste Reich Gottes ist einen halben Quadratmeter groß und es ist nämlich dort, wo du stehst, wenn du erlaubst, dass Jesus Christus in deinem Leben herrschen kann. Dann ist dort Reich Gottes. Und er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, das Reich Gottes ist in euch. Und wenn zwei oder drei übereinkommen im Heiligen Geist, dann hast du zumindest wahrscheinlich schon 2 Quadratmeter. Und das zieht so seine Kreise. Du bist vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Steht in Römer 8, Vers 29. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Damit sind weibliche und männliche Brüder gemeint. Weil es geht um die Söhne, eben auch um die weiblichen Söhne. Das sind diejenigen, die erbberechtigt sind am Reich. Und deswegen werden wir das hier nicht gendern, sondern so belassen, wie Christus es gesagt hat, damit wir alle erbberechtigt werden. Liebe Frauen, seid ihr einverstanden damit? Gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn erkennen. Weil diese Gleichförmigkeit mit dem sein wird, was wir erkennen. Wenn wir Jesus als den Sohn des Zimmermanns erkennen, der durch Palästina gegangen ist und einige Wunder getan hat, dann werden wir dem gleichförmig sein, auch schon nicht so schlecht. Aber wenn wir den erkennen, der er jetzt ist, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, bekommt es noch eine ganz andere Dimension. Und wenn es dann heißt, dass wir dem gleichförmig sein sollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das unsere Vorstellungen sprengt. Also meine sprengt es jedenfalls. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen oder gerufen. Hast du gehört, dass er gerufen hat? Hast du dann gesagt, hallo, da bin ich, ich lasse mich rufen? Hängt irgendwie zusammen. Es ist nichts automatisch. Es ist alles freiwillig. Total freiwillig. Wir haben die Gnade, sie auch von uns zu weisen. Das müssen wir einfach sagen, es ist nichts automatisch. Viele machen sich Sorgen wegen Gesetzlichkeit, aber es ist alles freiwillig. Aber die Dinge, die vom Himmel kommen, die haben eine himmlische Ordnung. Und die können wir nicht aufgrund einer Strömung oder einer Zeit, eines Zeitgeistes verändern. An diesen Bedingungen ändert sich nichts, aber die Freiwilligkeit bleibt, dass das, was angeboten ist, von dem Zeitpunkt an, wo Jesus Christus den Sieg vollbracht hat, von dem Zeitpunkt an sind diese Dinge als vorbereitete Werke in den Regalen aufgereiht und jeder hat das Recht, dorthin zu gehen und aus den Regalen diese herrlichen Dinge, diese Module, diese krafterweisenden Dinge zu nehmen. Das steht jedem zu, der zu Jesus Christus gehört. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. gerecht gemacht. Das heißt, den Zugang zum Thron gegeben. Den Ausweis gegeben, den du vorweisen musst, dass du da einen VIP-Zugang hast. Der ist damit inkludiert. Und wen er gerechtfertigt hat, den hat er auch verherrlicht. Ich meine, das sind alles so tolle, fromme Worte. Was ist denn das schon im Anblick dessen, was unser normales Leben ausmacht? Ich weiß es nicht, Leute. Aber das muss wahnsinnig herrlich sein. Die Herrlichkeit. Weil nämlich woanders sagt er, die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt geschaffen wurde und bevor also Sünde überhaupt in das Universum kam, die Herrlichkeit gebe ich ihnen. Da meint er uns damit. Wow. Also merkt ihr, das sind superlativen Spiele, die uns da gegeben sind. Und das heißt, wir brauchen nicht wie irgendwo die letzten Würsteln herumlaufen in dieser Welt und uns schämen dafür, dass wir Christen genannt werden. Merkt ihr, da ist Power dahinter, da ist Substanz dahinter. Und wir dürfen dieses Selbstbewusstsein haben, wenn dieses Selbstbewusstsein aus Christus, dem König, dem alle Macht gegeben ist, gespeist wird. Das hat Kraft. Und dann ist es so, dass es nicht unbedingt ist, was wir jemandem erzählen, sondern dann hat es Wirkung, was wir sind. Weil wenn das Teil unserer Persönlichkeit ist, unseres Seins ist, dann bist du das inmitten dieser Welt. Und das einfache und blöde Beispiel, wenn du in einem Raum totaler Finsternis nur ein Streichholz anzündest, ist in dem Moment die Finsternis weg. Und so auch ist jemand in Christus, so ist er diese neue Kreatur, diese Schöpfung inmitten dieser Finsternis. Das ist Fakt. Ob du dich dabei gut fühlst oder schlecht fühlst, ob du jetzt gerade irgendwo finanzielle Sorgen hast oder sonst irgendwas hast, das ist nicht bedeutend im Blick auf das. Das ist Fakt. Und dann steht im Vers 31, was sollen wir dazu noch sagen? So, kurz gesagt, da bleibt einem die Spucke weg. Das ist die Wirklichkeit, Leute. Das ist das, was uns zusteht. Wollt ihr solche Nachfolger sein? Dann sagt er in demselben Kapitel etwas weiter vorne, dass die Leiden dieser Zeit uns dann nicht unbedingt jucken. Also das heißt, er spricht hier von Leiden, was heißt, es ist nicht alles Wonne und Krishman. Ich habe mich sehr intensiv in den letzten dreiviertel Jahr mit dem Thema der Reformation befasst und habe festgestellt, dass jeder Reformator, nicht jeder, aber 95% alle mehr oder weniger gestorben sind auf einen unnatürlichen Tod aufgrund ihres Einsatzes für das Evangelium. Also, Leiden kann es geben. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und das ist jetzt das Schöne, dass wir uns dann trösten und meinen, das meint den Himmel. Aber im Griechischen gibt es eine Zeitform, die gibt es leider in unserer Sprache so nicht und darum sind die Übersetzungen da auch nicht so präzise. Sondern es meint etwas, was im ständigen Begriff ist, sich zu entwickeln. Also die zukünftige Herrlichkeit, die im Begriff ist, an uns sichtbar zu werden. Das heißt, heute wird es sichtbar und morgen wird es mehr sichtbar und übermorgen noch mehr. Das heißt es, was hier steht. Wir sind die Spiegel dieser unsichtbaren Realität. Also wir bringen diese unsichtbare Wahrheit ins Sichtbare. Das ist damit gesagt. Denn das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung, vom Wurm in der Erde bis zum Elefanten in der Savanne, alle sehnen sich nach dem Sichtbarwerden dieser Christen, dieser Art von Christen. Nämlich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Denn wie wir wissen, durch diesen Deal am Anfang wurde die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Auf Hoffnung hin, dass selbst diese Schöpfung der Vergänglichkeit, die unter dieser Knechtschaft ist, frei gemacht werden wird durch die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Noch einmal, der weiblichen und männlichen Söhne. Denen, die berechtigt sind, das Reich Gottes hier auf Erden zu repräsentieren. Was bedeutet, dass unser Sein einen Zustand auslöst, der sich bis zum Regenwurm und zum Floh und wohinmerhin auswirkt. Dass dieses System, das der Vergänglichkeit, der Korruption quasi unterworfen ist, dass das überwunden wird. Wenn wir das ein bisschen anfangen zu schmecken und es erlauben, sozusagen Teil von uns zu werden, dann werden wir anders dastehen. Und wenn wir dann im Vater unser sprechen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann wissen wir, wir sind beauftragt, im Namen des Königs das hier auszusprechen, sozusagen als einen königlichen Erlass. Das hat Relevanz. Und der Wurm freut sich. Endlich ein Sohn Gottes, der das tut, was er eigentlich in seinem Aufgabenprofil hat. Also das wünsche ich euch, dass das die Outline für die Jüngerschaft wird. Solche Nachfolger von dem König, dem alle Macht gegeben ist. Dann habt ihr ein paar schöne Punkte. Lobpreis, auf ihn hören, die Gaben des Geistes zu entwickeln und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Punkt, der heißt Buße tun. Findet jemand Buße tun gut? Also Buße tun ist, was heißt notwendig? Das macht Spaß, das ist Freude. Das ist wenn du so ähnlich, wie wenn du eine ganze Packung Fisherman's Friends reinziehst. Da ist der Atem frei danach. Buße befreit uns. Buße hat nichts mit Sack und Asche zu tun und irgendwie mal 14 Tage unter dem Teppich zu leben. Buße ist was total Schönes. Und darum möchte ich euch einfach ermutigen dazu, auch dafür eine neue Perspektive zu bekommen. Jesus hat am Anfang gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der Hauptkonflikt ist genau da. Reich Gottes und Reich dieser Welt. Und unser Knackpunkt ist, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens Kinder dieses Reiches dieser Welt sind. Und wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist seine Taschenlampe anwirft, dann bringt er auf einige Punkte Licht und zeigt uns in seiner Liebe, da sind einige Punkte, die sind nicht unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und wenn sie nicht unter der Herrschaft von Jesus Christus sind, dann sind sie automatisch unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Und Paulus sagt, gebt dem Fürsten dieser Welt keinen Raum. Das sagt er nicht irgendwie zu irgendjemand, sondern das sagt er zu den Leuten, den Christen in Ephesus. Und das war eine relativ vorbildliche Gemeinde. Man muss sich vorstellen, das war damals die größte Stadt der Antike und etwa 25% der Stadt waren gläubige Leute. Das hat dort gebrummt, das war dort eine Megachurch. Und da sagt er, gebt dem Teufel keinen Raum. Und deswegen ist es auch heute extrem wichtig, weil ich bin davon überzeugt, dass wir dem Teufel viel zu viel Raum geben. Und das ist wichtig, dass wir da Bewusstsein bekommen und eben den Heiligen Geist in seiner Aufgabe unterstützen und ihn bitten, bitte mach Licht. Weil nämlich nur, wo er Licht macht, dort können wir das auch ernsthaft tun. Es geht nicht darum, dass wir hinter jedem Busch irgendein Problem suchen, uns dann verkrampfen und irgendwo dann irgendwie so ganz crazy Christen werden, die völlig so quasi unattraktiv werden und wo jeder sagt, nur nicht so werden wie die, sondern es geht um die Befreiung von dem. Es geht nicht um das Joch von etwas, sondern eben gerade aus dem Joch herauszukommen. Er sagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und glaubt an das Evangelium des Reiches Gottes. Das ist so ein wesentlicher Knackpunkt, dass wir eben auch einen Shift brauchen in dem Evangelium, an das wir glauben. Wir sind eben die Kinder unserer Zeit und das heißt, wir sind aus dem, was wir gelernt haben, eben das geworden, was wir sind. Und in unseren Breiten wird das Evangelium von dem Meiner-Mir-Mich-Evangelium gepredigt. Das heißt, es ist wichtig, dass ich gläubig werde, damit ich errettet werde und damit ich in den Himmel komme. Und damit ist alles erledigt. Und wenn ich das gut finde, dann werde ich versuchen, dass ein anderer auch da sozusagen errettet wird, damit der dann in den Himmel kommt. Und damit hat sich die Sache. Und für viele ist ja das schon eine Mühe, weil sie das gar nicht auf den Weg bringen. Aber was heißt es, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen? Das heißt, dass ich jemanden einlade, ein Bürger dieses Reiches zu werden. Das heißt, dass ich meinen Pass wechsle. Dass ich das Dokument habe, dass ich autorisiert bin und damit die ganzen Rechte und natürlich auch die Pflichten dieses neuen Reiches zu haben. Schon hier und jetzt. Und dann kann ich es repräsentieren und dann kann ich eben auch in der Tat aussprechen, dein Reich komme. Und das ist eigentlich, was der Knackpunkt der Buße in dem Fall ist, wo Jesus begonnen hat in Matthäus 4,17 und ganz am Anfang in Markus 1,15, wo er ganz klar sagt, er ist gekommen, um dieses Evangelium des Reiches Gottes zu etablieren. Und er hat die Grundlagen auch dafür geschaffen. Ihr wisst ja, am Anfang war dieser komische Deal. Gott hat den Menschen die Aufgabe gegeben, über die Erde zu herrschen. Und dann kommt jemand und sagt, ich gebe dir eine Tüte Gummibärlis und du gibst mir das Recht, über die Erde zu herrschen. Und ihm gesagt, oh, das klingt interessant, Gummibärlis schauen gut aus, nehmen wir Gummibärlis und geben das Recht des Herrschens über das Reich ab. Wenn man das jetzt ein bisschen so überspitzt anschaut, wissen wir, was da für ein Deal gelaufen ist. Und jetzt hat Jesus diesen Herrscher dieses Recht aus der Hand genommen. Indem er den vollen Preis, der da missgelaufen ist, sozusagen bezahlt hat, damit dieser Deal wieder rückgängig gemacht wird. Und deswegen sind die, die in Christus sind, auch eine neue Schöpfung. Weil das, was damals kaputt wurde, eben eine neue Schöpfung braucht, damit das, was ursprünglich Gottes Absicht war, jetzt wieder installiert werden kann. Und es geht definitiv darum, dass wir wieder in diese Rolle kommen, diese delegierte Aufgabe des Herrschens über diese Erde wieder einzunehmen, diese Position einzunehmen. Und Jesus Christus hat dafür die Grundlage geschaffen und deswegen das Evangelium vom Reich Gottes gebracht und kein anderes. Und es heißt ja auch, und das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt an allen Enden der Erde und dann erst wird es irgendein Ende geben. Und in unseren Breiten fängt man jetzt gerade an, vom Evangelium des Reiches Gottes zu sprechen. Also da wissen wir ungefähr, wo wir in der Zeitgeschichte sind. Zum Thema Buße. Buße ist genau das, was im Römer 12 steht. Werdet verändert durch die Erneuerung eurer Sinne. Buße ist im Prinzip ein Update in unseren Sinnen. Wir sind von der Muttermilch an mit der Ideologie des Humanismus aufgewachsen und ohne das eine böse Absicht zu haben, ohne da irgendwas Schlechtes zu wollen, haben wir Denkkonzepte in uns drinnen, die es verhindern, die Sinne Christi zu haben. Und wir können jahrelang Christen sein und irgendwo nicht vorankommen, irgendwo blockiert sein. Wir brauchen diesen Punkt, wo wir das sagen, ja bitte, ich möchte diese Veränderung durch die Erneuerung meiner Sinne. Vorher heißt es, werdet nicht gleichförmig dieser Welt oder sagen wir, bleibt nicht gleichförmig dieser Welt. Viele Dinge, die wir als christlich heute praktizieren, sind Muster dieser Welt. Aber in all den Punkten ist der Heilige Geist scharf drauf, uns zu zeigen, was da so am Laufen ist, damit wir dann kommen und sagen, okay, ich tue Buße. Das heißt, ich kehre um, ich ändere die Richtung, ich mache nicht so weiter. Er hilft uns, er gibt uns dann das Licht und bringt uns auch das Wort dazu, das offenbarte Wort, das Rhema-Wort. Das ist nämlich das Wort, wo ich vorher gesagt habe, wo dieses Dechiffriergerät eingesetzt hat und uns das Geheimnis, wo er sagt, der Welt muss ich mit Gleichnissen sagen, aber euch ist es gegeben, die Geheimnisse zu erkennen. Und das ist die Aufgabe, die der Heilige Geist hat, uns diese Geheimnisse zu lüften und wirklich dann das Wort Gottes als Rhema hineinzubekommen. Rhema ist das Wort, das er heute zu dir spricht. Logos ist das Wort, das er gestern und vorgestern zu dir gesprochen hat. Und wenn ihr euch erinnert an das Manna von dem Volk Israel, dann war das Manna von vorgestern meistens, was zu Verdauungsstörungen geführt hat. Also wir brauchen heute ein frisches Manna. Und rechne damit, wenn du im Wort liest, wenn du im Gebet bist, wie immer du das praktizierst, rechne damit, dass der Geist Gottes zu dir etwas sagt, dir etwas mitteilt, dir irgendeinen Eindruck gibt, egal in welcher Form er das tut, aber rechne damit, weil es ist sein Herzenswunsch, das zu tun, damit wir eben diese Substanz des Lebens haben, die uns hilft, dann auch echt Buße zu tun. Weil nur obligatisch Buße zu tun ist nicht der Schlüssel, sondern dort, wo der Geist Gottes Licht macht und ich darauf reagiere und sage, ich kehre um, ich ändere die Richtung, das ist interessant. Und ein wichtiger Punkt in unserer Beziehung zueinander ist, dass wir unsere Schuld bekennen. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, Jakobus 5, 16, damit ihr geheilt werdet. Geheilt im ganzheitlichen Sinn, würde ich sagen. Nicht nur von körperlichen Gebrechen, sondern in allen Bereichen, in Seele, Körper und Geist. Und da steht, viel vermag des gerechten Gebets in seiner Wirkung. Und der Umkehrschluss, das Gebet eines Ungerechten vermag gar nichts. Und möglicherweise habt ihr schon gemerkt, dass bei etlichen Gebeten nichts passiert. Ihr betet schon einen Tag ein, Tag aus und es passiert nichts. Ich will da jetzt nicht eine pauschale Antwort dafür geben, aber es ist eine Möglichkeit, dass du nicht das Gebet eines Gerechten sprichst. Nämlich, wenn du mit jemandem in Unvergebenheit lebst, dann disqualifizierst du dich aus der Gerechtigkeit und bist nicht mehr in der Lage, das Gebet eines Gerechten zu sprechen. Weil Jesus sagt nach dem Vater unser, wenn ihr nicht vergebt, kann auch der Vater euch nicht vergeben. Und das heißt, du begibst dich aus diesem zentralen Werk von Jesus, dass er für unsere Sünden gestorben ist, zur Vergebung. Seht ihr, wie gravierend solche Dinge sind? Und ich persönlich habe das schon sehr häufig gesehen, dass Geschwister untereinander in Unvergebenheit leben. Wo einfach gewisse Grenzen da sind, wo ich sage, das kann ich nicht vergeben. Aber bedenke, dass dann dir auch nicht vergeben werden kann und in welcher Lage du dich versetzt. Und darum ist das persönliche Bußetun im Umkehren des Denkens sehr eng verbunden mit der Kultur, dass ich dem anderen vergebe, aus dieser Perspektive heraus, dass Christus mir vergeben hat. So wie du mir vergeben hast, vergebe ich den anderen. Vergebe mir, so wie ich vergebe im Vaterunser. Auch da diese Koppelung. Und es ist extrem wichtig, dass wir das ins Auge fassen. Weil wir können nur eine lebendige Gemeinde sein, wenn wir intern diese Dinge zur Umsetzung bringen. Wir haben vor langer Zeit in Österreich seinerzeit noch, ich bin jetzt 20 Jahre in Deutschland, in Baden-Württemberg, wir haben das Problem gehabt, dass wir Evangelisation gemacht haben und bei solchen Aktionen sind dann vielleicht 10 Leute zum Glauben gekommen und wir haben Gott gesagt, das kann es doch nicht sein, das ist doch kein Wirkungsgrad. Auch wenn es so heißt, wenn einer sich bekehrt, dann ist eine Party im Himmel. Okay, nichts dagegen zu sagen, aber wir haben gesagt, okay, das kann es noch nicht sein. Und zeig uns, wie es geht. Und der Geist Gottes hat uns daraufhin in eine Phase der Buße geführt, wo wir jetzt nicht den Zusammenhang gesehen haben. Aber die Folge war, dass dann danach eine weitere Evangelisation war, wo vom Prinzip her alles so vorgesehen war, gelaufen ist, wie wir das immer gemacht haben. Aber es war in Wirklichkeit alles anders. Und in 3 Tagen haben sich etwa 500, 600 Leute bekehrt. Und wir waren völlig out of control, weil wir das nicht erwartet haben. Und im Nachhinein, wie wir das dann analysiert haben, kam dann die Meldung vom Heiligen Geist, wo er gesagt hat, wenn ihr Buße tut, seid ihr qualifiziert, anderen Menschen zur Buße zu helfen. Und Bekehrung ist nichts anderes, wie das erste Mal Buße zu tun. Und das war damals wirklich ein Schlüssel. Und es hat uns eigentlich geprägt für alle weiteren Schritte. Und das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr haben wollt, dass viele Menschen sich bekehren, dann entwickelt eine Kultur der Umkehr, der Buße innerhalb der Gemeinde, in der Beziehung zueinander. Vergebung. Zu geben, Vergebung zu empfangen. Das ist einfach ein wichtiger Faktor. Und ich meine, ihr kennt die Situation, dass es heißt, dass wir eins sein sollen, so wie er mit dem Vater eins ist, damit die Welt erkennt. Auch das ist ein wichtiger Schlüssel, denn wenn wir intern nicht eins sind und eben diesen hohen Maßstab akzeptieren, weil er sagt ja nicht eins in irgendeinem Low-Level-Bereich, sondern so wie ich mit dem Vater. Das ist eine Superlative, die weit über unser Verständnis geht. Und dann, damit die Welt erkennt. Das heißt also, das hat eine Automatik. Wenn das in eurem Rahmen Raum findet, dann wird die Welt automatisch erkennen. Und man braucht verschiedene Maßnahmen, die man jetzt mühsam getan hat, nicht in der Form tun, sondern die Welt wird aufgrund dessen erkennen. Und das ist etwas, steht alles in der Bibel und ich persönlich eben glaube, dass das da drinnen alles in Erfüllung geht. Und ich persönlich möchte es bald erleben, aber Gott hat Zeit offensichtlich oder mehr, wie wir es meinen. Er hat gesagt, diese Dinge werden alle wiederhergestellt werden. Und that's it. Es ist nur die Frage, ob wir dabei sind. Wer möchte dabei sein? Ja. Halleluja. Okay. Ich möchte jetzt abschließen damit, dass ich einfach jeden, der das möchte und der sollte jetzt aufstehen, segnen möchte mit diesem Geist der Offenbarung und Erkenntnis, von dem Paulus spricht im Epheser 1, Vers 17. Und sagt, Vater, für jeden Einzelnen, der jetzt aufgestanden ist und dieses Herz, diesen Hunger, diese Sehnsucht hat, sei das jetzt freigesetzt, dass dieser Geist der Offenbarung und Erkenntnis auf jeden kommt, in seinem Herzen, in seinen Gedanken, auch in seinem Leib, dass körperliche Heilung damit in Verbindung kommt, dass wirklich das freigesetzt wird, Herr, dass du das Licht anschaltest im Leben des Einzelnen, wo verborgene Dinge versteckt sind, die vielleicht unbewusst da sind, die von irgendwo da sind und bis jetzt blockiert haben, zurückgehalten haben, gebremst haben, dass das sichtbar werden kann in der Liebe des Vaters, nicht anzuklagen, sondern um freizusetzen. Und ich bitte dich, Vater, sende diesen Geist der Offenbarung und Erkenntnis, um Christus groß zu machen, den König der Könige, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, dass das offenbart wird und wirklich dieser Geist der Offenbarung als dieses Dechiffriergerät, wenn ihr jetzt in die Bibel hineingeht, dass ihr merkt, das ist ein Unterschied zu vorher, dass da eine neue Dimension ist, aus dem Wort heraus etwas zu empfangen, neue Zusammenhänge zu sehen und befreit zu sein und dass diese Worte auf die Tafeln eures Herzens geschrieben wird und nicht blockiert wird von den Vernünfteleien, von den Bollwerken der Vernünfteleien, die sich gelegentlich wieder die Erkenntnis Jesu Christi erhoben haben. Die sollen da nieder sein, die sollen zerbröselt sein und ihr sollt die Freiheit des Geistes erleben in der Autorität von Jesus, der thront und regiert und uns befugt hat, eben diese Herrlichkeit zu repräsentieren. Das soll geschehen in seinem Namen, zu seiner Ehre. Amen.